freue mich sehr, dass wir dieses Thema KI, künstliche Intelligenz, dürfen eintauchen. Als erstes wollen wir herausfinden, ob jetzt das, was ihr da gehört habt, wir wirklich im ChatGPT nicht mehr Vorgaben gegeben. Also, da ist reingesprochen worden von Kregel. Das ist wirklich das, was rausgekommen. Oliver, bist doch so gut, komm mal führen. Schön, bist du da. Und will dich gleich noch ein bisschen von der anderen Seite noch lernen kennen. Aber du würdest zuerst mal sagen.
Stimmt's wirklich?
Ja.
Das ist
rausgekommen. Genau. Wie würdest du das beurteilen?
Du, also, ich bin erstaunt, wie viel das von mir im Internet verfügbar ist in dem Fall. ja.
Auch gefürchtig manchmal, gell? Aber was ChatGPT nicht weiss zum Beispiel ist, was war dein erster Berufswunsch gewesen?
Das ist eine ganz gute Frage. Mein erster Berufswunsch wäre Lehrer gewesen. Gymnasiallehrer habe ich mal gelernt. Ja.
Und was findest du den schönsten Ort auf der Erde? Gibt es da noch mehr richtige Antworten?
Schweiz.
Kannst du es lokalisieren?
Wo in der Schweiz der schönste Ort auf der Erde? Objektiv oder subjektiv? Also für mich für oder dich? Allgemein für alle?
Für dich.
Ja, natürlich. Subjektiv. Ja, dort, wo die Familie ist, natürlich.
Schön. Objektiv ist klar, das ist Frutigen.
Ja, genau. Genau. Jetzt bei mir ist das Problem, meine Familie wohnt in Biel. Und Biel ist objektiv sicher nicht der schönste Ort von der Schweiz. Biel ist der Ort, wo wir alle wieder Witz machen. Es ist cool, weil egal, wo man herfährt, es wird schöner. Also jede Reise ist wunderbar, weil es wie ein Upgrade ist.
So schlimm ist es ja nicht, oder? Was ist deine Meinung nach die unnützlichste Erfindung, die es je jetzt gibt? So.
Die unnützlichste, das weiß ich nicht. Die unnützlichste. Das ist eine ganz gute Frage. Vielleicht ChatGPT. Nein.
Sind nicht alle einverstanden, wahrscheinlich. Welche App auf deinem Handy, wenn wir es jetzt würden führen, was wir nicht machen, denkst du, hat am meisten Bildschirmzeit?
Hat am meisten Bildschirmzeit? Irgendwo zwischen E-Mail und. Mal ist auch E-Mail.
E-Mail.
Telegram vielleicht noch.
Und die letzte Frage, für was in deinem Leben würdest du dir mehr Technologie wünschen?
Was ist Technologie in dem. Also,
Gerät. Scheiss, komm, mach weiter.
Hey, über das reden wir auch noch. Gerät, Mensch. Also, das kann man so nicht sagen. Das kommt wirklich auf die Situation drauf, auf den Kontext.
Geht es nicht so, dass du denkst, der bräuchte diese Erfindung für mich, persönlich?
Nein, ich habe das Gefühl, wir sind eher im Bereich, wo wir schon ein bisschen zu viele Geräte haben und noch nicht wirklich gut mit denen umgehen können, die wir haben, als das jetzt noch mehr bräuchte. Ja. Aber es gibt sicher, also, es gibt sicher wirtschaftliche und so Probleme, wo man unbedingt noch Tools braucht. Aber so, für das Privatleben habe ich das Gefühl, es geht eher darum, mit denen umzugehen. Ja. Das beschäftigt mich fast mehr als welche neue.
Werden wir wahrscheinlich näher dazukommen. Wir haben gesagt, KI ist ein grosses Wort, oder? Und statt, dass wir jetzt mal so eine Auslegeordnung machen im Talk, haben wir zusammen abgemacht, machst du zuerst mal so ein Kurzreferat, wo du uns ein bisschen Einblick gibst, um was geht's, von was reden wir, wie funktioniert das Zeug und so. Aber bevor wir das Referat hören, möchten wir miteinander einen kleinen Ausschnitt gucken. Und zwar bist du mitverantwortlich gewesen, ich weiss nicht, Urheber, aber Regisseur und
ja, genau.
Autor und alles zusammen und Hauptdarsteller von diesem Film End of Humanity.
Muss man sagen, es ist ein Dokumentarfilm. Ich bin nur drinnen, weil ich die günstigste Option war für einen, der ich einfach nichts kostet, ich bin eh dort gewesen. So. Es ist ein Projekt von verschiedenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, wo wir zusammen uns zusammen eine Frage gestellt haben, was ist künstliche Intelligenz, was ist der Mensch, was ist die Zukunft von dem, wie geht es mit zusammen und auch ein bisschen kritisch gewisse von diesen Stories anschauen, die umgehen im Moment und nachher fragen, gibt es eine positive Alternative. So.
Den Film kann ich euch allen sehr empfehlen. Wir haben das Privileg, dass wir den heute dürfen zum Download zur Verfügung stellen, weil er online schon nicht verfügbar ist. Aussen hängen QR-Codes. Die einzige Bitte ist, schickt es nicht um, oder?
Ja, genau.
Anladen, ja. Angucken und dann gerne wieder löschen, wegen ganz Urheberrechtssachen. So.
Also er wird innen veröffentlicht, aber im Moment sind wir noch auf so einer Tour, wenn wir auf verschiedenen Orten den Film schauen und auch so ein Podiumsgespräch haben. Ehrlich, weltweit ist es noch cool.
Schweizer ChatGPT, jetzt könnt ihr es noch gratis nutzen, später zu 100 Stutzen.
Genau.
So in die Richtung. Und der Film ist ein bisschen ähnlich aufgebaut wie heute Morgen auch. Wir werden ein bisschen abtauchen in eine düstere Sphäre am Anfang. Und ich bitte euch, bleibt hier. Wir hoffen, wir tauchen auch wieder auf. Im Film tauchen wir wieder auf.
Nein, wir werden fix wieder auftauchen.
Unglaublich schön gemacht, der Film, wie er am Schluss das Bierchen nimmt und die Drohne guckt nur zu. Hat mich total fasziniert. Aber sind wir gespannt, was kommt. Wir gucken uns zuerst einen kleinen Ausschnitt an, so zum Einstieg in die düstere Sphäre. Und dann wirst du uns einen kleinen Einblick geben über die ganze Technologie.
Ja. Es gibt mehrere Ebenen, wie wir jetzt über das Thema angehen können. Und ich habe das Gefühl, wenn man sich so überlegt, ist, es gibt ein Teil, oder ein Aspekt davon, das ist wie, gibt es eine Kontinuität von der Vergangenheit bis in die Gegenwart. Und das ist relevant. Also, es hat immer schon Technik gegeben. Es hat immer schon, haben Menschen Sachen gemacht, Tools gehabt, externe Hilfen gehabt, für zu versuchen zu unterstützen, was wir so oder so machen wollen. Das fängt mit irgendwelchen Maschinen an, die uns helfen, Gewichte zu heben, mit Hebelzug, also Seilzug und Stecken und verschiedene, Zahnrädchen, Räder. Also, mit, von Anfang an hat die Menschen in der Schweiz dadurch charakterisiert, dass sie äußerliche Tools macht, zum unterstützen, was wir machen wollen. Das heißt, da gibt es eine Kontinuität, von wo wir von heute in die Vergangenheit wirklich bis, wie weit eure Vergangenheit innerlich reicht, zurückgeht. Aber seit wir die Menschheit als Menschheit irgendwie kennen, sinnvollerweise, hat man Werkzeuge gemacht. Auf eine Art ist Schrift, dass man Sachen aufschreiben kann, auf ein Blatt Papier, um sich zu merken und später wieder lesen kann. Das ist auch eine Art von Technologie, wo man entwickelt hat. Sprache selber, in einer gewissen Hinsicht, ist eine Art, wie man sagt, dann haben vielleicht manchmal eine Kulturtechnik. Aber das heisst, Menschen haben immer mit der Technik hantiert. Feuer ist ein gutes Beispiel auch. Wo es dann sozusagen fast wie etwas ist, was eigentlich in der Natur ja angeht, irgendwie Vulkan, was immer, aber wo man Kräfte, die in der Natur sind, durch gewisse Verfahren tut, wie bündeln und sich gefügig machen und nützlich sich nachher brauchen. Also eben, dass man Feuer nicht nur in Vulkan und in Waldbrand begegnet, sondern dass wir ein kontrolliertes Feuer machen können, wo wir drauf nach Wasser kochen können und so weiter und so fort. Das ist eine sehr sinnvolle Innovation. Und so gibt es sozusagen eine Geschichte von der Menschheit, die auch eine Geschichte von der Technik ist oder von der Interaktion von Mensch und Technik, wo es schon lange gibt. Und in dieser Kette gibt es jetzt halt einfach neuartige Tools, die nennen wir künstliche Intelligenz. Wir reden auch noch ein bisschen darüber, was das ist. Aber in einer gewissen Hinsicht ist es nicht revolutionär und ist immer schon die Frage gewesen, wie gehen wir mit dieser Technik um und was macht die Technik mit uns, wenn wir mit ihr umgehen. Und wenn man dann von dieser Perspektive schaut, dann gibt es eigentlich, und das deckt sich dann eigentlich mit der biblischen Geschichte, wo natürlich ja das auch reflektiert. Die Bibel ist ja Gottes Geschichte mit den Menschen, wenn man es verkürzt. Und Menschen sind halt immer auch schon technische Wesen gewesen und haben immer auch mit der Technik interagierend ihre Welt gestaltet. Jetzt ist einfach ein Grossteil von den technischen Innovationen, werden halt gebraucht, zum missbräuchliche Sachen machen. Zum Beispiel, also jetzt, man kann halt Pro und Cons diskutieren und Gründe, warum es Krieg gibt, aber extrem viel technische Innovation wird immer getrieben vom Militär. Ist heute auch noch so. Ist aber am Anfang auch schon so gewesen. Das heißt, Schwerter und Speere und Spieße und so weiter. Das heißt, die Menschen haben immer auch eine Tendenz gehabt, jetzt aus einer christlichen Sicht, aus einer biblischen Sicht, würde man sagen, weil wir sündhafte Wesen sind, weil wir gebrochen sind, weil wir egoistisch sind oft und weil wir ehrlich uns selber am liebsten durchsetzen und am besten die anderen uns gefügig machen, um unseren Perspektiven und unseren Sachen zuzudienen. Hat man natürlich die Tools oft gebraucht für Krieg, für andere zu unterdrücken, für sich durchzusetzen, dass der Stärker gewinnt gegen die Schwächeren und so weiter und so fort. Und das heißt, die Bibel ist eine Reflexion, ist echt sozusagen mal ein Ausschnitt von etwa, was ist es, bis Jesus, etwa, ja, frühes Christentum, sagen wir bis etwa 50 nach Christus, was immer, grob 2000 Jahre, 1500 Jahre, Reflexion von Geschichten, wie Gott das Volk Israel zuerst und auch wie Gott mit seinen Kirche, mit den ersten Christen, einen Weg ist gegangen vom Durchnavigieren, wie lebt man denn das Menschsein gut? Wie verhalten wir uns zueinander und wie gestalten wir unser gemeinsames Leben? Nicht zuletzt kann man das auch lesen mit der Frage auf Technik. Jetzt muss man natürlich übersetzen, die wenigsten Gebote gehen um Techniken, obwohl, ehrlich gesagt, man darüber kann diskutieren, auch die alttestamentlichen Gebote. Aber das heißt, die Frage ist, ein bisschen übersetzt von der Bibelstory her, geht es ehrlich um Kontrolle. Und es geht darum, wer effektiv der Herr ist von der Welt und von der Geschichte und von unserem Leben. Und wo das genau so hergeht, das Ganze. Das sind mal drei wichtige Aspekte, die in der Bibel so übersetzt, sieht man es ein bisschen klarer. Der Mensch wird von Gott geschaffen, am Anfang in der Genesis, haben wir den Schöpfungsbericht. Der Mensch wird geschaffen und bekommt den Auftrag, mach etwas mit dieser Welt. Bebause, pflanze Sachen, tu Sachen benennen. Das ist eine erste Form von Wissenschaft, könnte man vielleicht sagen, sozusagen, tu es untersuchen, tu analysieren, mach etwas mit dem, tu das Land beackern, nicht einfach nur, die Früchte nehmen, die Gott natürlicherweise machen, sondern mach etwas mit dem, tu es gestalten. Und aus dem raus sozusagen kommt eine ganze Tradition, die zum Teil auch ein bisschen missbräuchlich war, weil man natürlich nachher das auch hat können, wiederum auf eine dominierende, wir bieten die Welt aus, wir bieten lang aus für unsere Zwecke, so haben wir es können lesen. Aber es gibt auch eine konstruktive Lesart, die sagt, wir Menschen haben die Berufung, mit dieser Welt etwas zu machen. Und aus dieser Sicht ist Wissenschaft, Medizin, Technik, all die Sachen sind zuerst mal Teil vom Auftrag, den Gott uns hat gegeben. Es ist eine Art und Weise, wie wir Menschen auf das reagieren und mit der Welt etwas machen. Und wir haben unglaublich viel Gutes bewirkt mit dem. Wenn man sich überlegt, im Medizinbereich gibt es extrem viele Innovationen, die extrem hilfreich sind und sehr toll sind. Das Gleiche gilt in der Wissenschaft, Engineering. Es gibt so 100.000 Sachen, die wir heute brauchen. Wir sind mit dem Auto heute hierher gefahren. Es gibt Flugzeuge, es gibt Solaranlagen, es gibt Thermomix, neue für Deutschland. Es gibt 100 hilfreiche, nützliche, tolle Sachen, die wir mit denen coole Sachen machen, die wir nicht könnten, wenn wir sie nicht hätten. Der Kühlschrank ist ein unglaublicher Gamechanger. Strom ist ein unglaublicher Gamechanger. Dass man das Haus heizen kann, wenn es kalt ist. Unglaublicher Gamechanger. Also das Leben wird in vieler Hinsicht unglaublich viel besser mit der Technik. Und gleichzeitig ist der gleiche Drive von Technik und die Welt gefügig machen und verstehen, wie es funktioniert und die Mechanismen ausnutzen, hat uns Atombomben gebracht und hat uns Gaskammern gebracht im Zweiten Weltkrieg und hat uns MGs gebracht, wo man lange damit abballert. Das heisst, Technik ist einfach etwas Ambivalentes. Es hat gute Sachen, es hat negative Sachen. In der Philosophie von der Technik sieht man dem, es ist ein Pharmakon. Das kennen wir von der Pharmaindustrie. Es ist wie ein Medikament. Ein Medikament kann eine tolle Sache sein. Aber in der falschen Dosis, am falschen Ort, falsch appliziert, bei der falschen Person, ist es auch ein Gift. Man kann mit dem Medikament sich vergiften und sterben. Das heisst, es kommt auf die Dosis drauf an, es kommt auf die Art und Weise, was eingesetzt wird drauf an, es kommt auf die Situation, was drin eingesetzt ist. Also, all die kontextuellen Faktoren sind relevant, um zu bestimmen, ob es ein Medikament ist, das toll ist, oder ob es etwas ist, das ein Gift ist. Und genauso ist Technik. Und genauso ist künstliche Intelligenz. Was ist künstliche Intelligenz? Es ist eigentlich, ganz, ganz einfach gesagt, Tools, also Werkzeuge, wo man mit Computer und Computerprogramm Intelligenzverhalten von Menschen kann imitieren. Das ist mal Grunddefinition. Es ist der Versuch, mit Computerprogramm, mit Software, Intelligenz, menschliches Verhalten zu kopieren. Und wir haben lang, ehrlich sozusagen, probiert, die Maschinen und zuerst Algorithmen und Computer, dann zum Teil jetzt auch mit der Robotik zusammen, die so intelligent machen, wie wir sie. Also sozusagen probiert zu überlegen, okay, wie können die etwas verstehen und ein Konzept und logisch denken und symbolisches denken, wir tun doch irgendwie so. Er hat sich geschaut, die Theorie, wie man über einen Menschen nachdenkt, hat es probiert zu machen und ist eigentlich recht lang gescheitert. Bis zum Punkt, dass es mehrere so wie eine AI, also KI Winter hat gegeben, wo man gesagt hat, vergessen jetzt, das klappt eh nicht, das funktioniert nicht, wir können das nicht. Und seit etwa 3 Jahren hat es jetzt wie einen völlig anderen Approach gegeben, wo nicht probiert, sozusagen, der ganze Mensch in seiner ganzen Art, wie unser Geist funktioniert, zu kopieren, sondern wo wie einfach gewisse Mechanismen vom Hirn nimmt, nämlich wir haben ganz viele Neuronen, die auf eine ganz komplexe Art miteinander interagieren und jetzt in dieser Story Informationsverarbeitung machen. Und dann haben wir weiter das Prinzip genommen, wie wäre es, wenn wir nicht sozusagen probieren, eine Maschine zu machen, die direkt symbolisch denkt, sondern wenn wir einfach ganz viele Parameter haben, die sich zueinander verhalten und dann eigentlich wie eine Art statistische Auswertungen aus riesigen Datenmengen machen. Es hat eine gewisse Ähnlichkeit mit uns, weil es vom Hirn eigentlich abgeschaut ist als erste Inspiration. Es hat aber auch eine gewisse Unähnlichkeit mit uns, weil wir natürlich nicht mit riesen Datenmengen operieren. Also ein Kind, das anfängt zu reden, hat nicht mehr oder weniger das ganze Internet downloadet in Kopf und tut dann statistische Zusammenhänge erstellen und generiert dann Sprache aufgrund von dem. Auch wenn es Leute gibt, die das würden sagen, ist es einfach hoch unplausibel. Sondern ein Kind ist einfach in der Welt und weiss Sachen und erkennt Sachen unmittelbar. Wir sind lieblich miteinander unterwegs und reagieren aufeinander und interagieren mit der Welt und dadurch lernen wir uns zu orientieren und aus dem heraus entsteht dann so etwas wie Intelligenz in unserem menschlichen Sinn. Das heisst, was hat man jetzt? Wir haben jetzt hier Tools, wo ehrlich, wenn man es nüchtern anschaut, und das würde euch die Leute aus dem Fach, wenn sie ehrlich sind und nüchtern sind, auch sagen, überhaupt nicht funktioniert wie wir als biologische Menschen, aber gleich gewisse Sachen kann machen, die wir als intelligent verstehen können, die für uns Sinn machen. Man kann hier eintippen, wer ist der Oliver Dürr, und es kommt etwas raus, das einigermaßen Sinn macht und einigermaßen so trifft. Das heisst, wir haben Tools, die selber nicht menschlich sind, die keinen Geist haben, die keine Seele haben, die in dem Sinn im strengsten von allen Sinnen auch kein Verständnis haben von dem, was sie machen. Aber Sachen können machen, die für uns interessant sind und die für uns intelligent lesen. Und das ist einfach ein Tool, das extrem potent ist. Das heisst, mit dem kann man extrem viel bewirken. Man kann die Welt verändern mit solchen Tools. Aber es ist nicht das Gleiche wie einfach, die sind einfach wie wir. Und wir können jetzt die sozusagen einen Mensch wegtun und können KI her tun, wo der Mensch ersetzt. Es hat ganz viele Gründe, wo man detailliert einmal, also müsst darauf eingehen, aber einer von den Hauptgründen ist ehrlich einfach, dass solche KI-Sachen natürlich, ökonomisch extrem attraktiv sind. Und das muss man wissen, hinter künstlicher Intelligenz und hinter den Stories, die man hört, über wie die Welt werden verändern und disruptiv und alles wird anders sein, ist auch wirklich einfach eine Marketingkampagne und ist auch Fundraising, das gemacht wird für grosse Firmen und ist einfach auch ein ökonomischer Drive. Die Wirtschaft in dem Sinn. Es muss sich irgendwie finanziell lohnen und wenn sich etwas finanziell lohnt oder man darauf hofft, dass sich etwas finanziell lohnt, dann zieht man mit dem Investoren an. Das heisst, viel von künstlicher Intelligenz ist auch eine Marketing-Story. Und da geht es genau um zwei Sachen. Wenn man es wirtschaftlich anschaut, es geht um Kontrolle. Können wir Sachen bewirken mit dem, wo uns wiederum sozusagen am Schluss würde eine Innovation ermöglichen, wo echt ein Durchbruch wäre, was sich finanziell lohnen würde, wo man viel Geld damit macht. Ein grosser Bereich wäre sozusagen, können wir Menschen ersetzen, wenn ich mit ChatGPT könnte etwas machen, was die Leute machen, die ich im Moment einen Lohn zahle, dann habe ich natürlich dann ihren Lohn gespart, wenn ich es über ChatGPT machen kann. Das ist jetzt sozusagen ein bisschen eine Rationalisierung, ein Ökonomisierungsfaktor, der drin ist. Aber letztlich geht es jetzt sozusagen um Kontrolle, es geht auch um Profit, wenn man ganz ehrlich ist, oder auch nüchtern ist, so funktioniert einfach unsere Wirtschaft, es muss sich irgendwie rechnen. Und die Hoffnung wäre, dass man Menschen ehrlich ersetzen kann mit Maschinen. Und es gibt Bereiche, wo man das kann, es gibt aber andere Bereiche, wo man es unbedingt nicht sollte. Nämlich dort, wo es wirklich um Menschen geht. Wo es um menschliche Kontakte geht. Ich finde zum Beispiel eine von der grössten Katastrophen ist, die blöden Chatbots, wenn man irgendwo anrufen will, weil dein Handy aber nicht funktioniert. Dann kommst du in einen endlosen Loop, wo du musst chatten mit etwas, wo dir aber keine Antwort geben kann. Und so. Dort will ich lieber mit einem echten Menschen, der versteht, was meine Situation ist und er darauf reagiert. Noch wenn dann manchmal unsympathisch ist, was immer, ist wenigstens ein Mensch gewesen, wenn ich weiss, er hat verstanden, was darum geht. Und ich kann sagen, okay, du bist jetzt unsympathisch, ich will gerne mit deinem Chef reden. So, das heisst, aber du hast wie eine, mit dem kann man wie interagieren. Mit so einem endlosen Loop von einem Chatbot, wo, das macht nicht Sinn, mit dem überhaupt dich nicht zu streiben oder zu stürmen. Du bist einfach gut ausgeschossen. Das heisst, die ganzen Bereiche, wo es um das Menschsein geht, wo es um echte Interaktion geht, auch in der Kirche, auch wenn es um Glauben geht, habe ich das Gefühl, es ist einer der grössten Fehler, wenn jetzt Pastors und Gemeinden das Gefühl haben, wir müssen Teil von der Zukunft sein. Ja, nein. In der Kirche geht es ja darum, um echte Beziehungen. Da geht es um Menschen, die eine Seele haben. Da geht es um Menschen, um einen Geist Gottes, der uns durch redet, der zueinander redet. Da geht es um die Art von Dimension, die eben genau nicht an ein geistloses Tool kannst delegieren, wo einfach aus statistischen Wahrscheinlichkeiten der plausibelste Text generiert, der könnte auf so eine Frage. Wenn ich jetzt ChatGPT frage, machen wir eine Predigt über das Thema X, dann kommt schon irgendetwas Generisches, wo irgendwie auch wahrscheinlich sogar eine Predigt könnte sein, die theoretisch irgendwo gehalten werden könnte. Aber es ist ja nicht interessant, was man generisch über das Thema Versöhnung könnte sagen. Das Interessante ist ja, was der Heilige Geist heute hier zu uns will sagen, vielleicht durch mich durch oder vielleicht durch euch durch, wenn wir miteinander interagieren. Das hat mit dieser Situation hier zu tun. Das heisst, überall dort, wo es um konkrete Beziehungen geht, um das echte, konkrete, teilte Leben, bringt es eben nicht, ein Tool zu haben, das generisch plausible Abstraktionen produzieren kann, die interessant sind. Es gibt Orte, wo man das genau braucht. Man kann die Tools brauchen. Man kann mit dem Sachen machen. Zum Beispiel, es gibt ein gutes Beispiel, ist, man kann von der DNA-Sequenz von Proteinen sozusagen, wenn man wüsste, wie sich die im dreidimensionalen Raum dann konkret falten, dann kann man auch mit denen echt etwas schaffen. Dann kann man neue Medikamente entwickeln, dann kann man krasses Zeugs machen. Aber man weiss es einfach nicht. Man hat bis jetzt immer nur die Sequenz gehabt. Und es ist wie ein unlösbares Problem gewesen. Es ist ein das Problem gewesen von, jedes Atom im Universum müsste ein Rechner sein und du hättest immer noch nicht die Rechenleistung für das, weil sie so komplexe Formationen sind. Und mit künstlicher Intelligenz kann man jetzt, predikten, wie das die sich falten. Man kann es nicht erklären. Also wir wissen es nicht warum, aber es funktioniert. Das heisst, man hat einen Fortschritt, der wie undenkbar wäre ohne die Tools. Das heißt, ich nicht sagen, man kann die nicht brauchen. Auch wenn ihr mal ein Mail auf Englisch hat geschrieben und noch nicht ganz sicher seid, habe ich die Orthographie richtig, könnt ihr es schon durchlassen und seht nachher hier und hier schon Kommafehler gemacht und was auch immer. Das finde ich an sich auch kein Problem. Aber wenn wir aufhören, das zu machen, was uns als Menschen ausmacht, wenn wir das delegieren an eine geistlose Maschine, dann wird es ein Problem. Wenn dann die jungen Leute schon von Anfang an gar nicht mehr lernen, lesen und denken und schreiben, weil wir denken, es kann der ChatGPT. Und nicht realisieren, dass wir irgendwann 200 Stutz pro Monat müssen für ChatGPT zahlen. Oder nicht realisieren, dass irgendwann der Server kaputt geht. Was immer. Und wir dann sagen, zu verpassen, uns als Menschen zu entwickeln, in unsere Menschlichkeit hinein. Und als Christ würde man auch noch sagen, in unsere geistliche, sozusagen in die Ähnlichkeit von Christus, in das geistliche Wachstum hinein, dass er uns gestaltet wird. Die ganzen solchen Prozesse, die kannst du nicht an eine Maschine delegieren. Das ist unser Job. Und die Geschichte zeigt sogar, wenn wir diesen menschlichen Prozess, den geistlichen Prozess von Wachstum, zu wenig ernst nehmen, aber unsere Tools immer mächtiger und potenter werden, dann wird es schlimmer mit der Welt. Einfach in einer Welt, wo man zivilisatorischen Rückschritt hat, wo die Menschen alle ehrlich infantil sind und nicht mit ihren Rage-Issues und mit ihrem Zorn und mit ihrer Frustration und mit ihrer Einsamkeit und mit ihrem Egoismus, wo man sozusagen einfach jeder gegen jeden und jeder schaut für sich. Also in so einer Welt, wo die ehrlich nicht unbedingt noch krassere Tools haben, die noch potenter sind. Das ist ehrlich gefährlich. Das heisst, ich bin grundsätzlich pro-Technik. Ich finde, es gibt hier extrem viel Potenzial, das wir erkunden müssen und wo wir dranbleiben müssen. Aber nur, wenn wir auf dieser anderen Seite genauso innovativ sind und genauso dranbleiben in diesem menschlichen Wachstum, in diesem geistlichen Wachstum. Was heisst es, Mensch zu sein? Wie leben wir Beziehungen? Wie gehen wir mit unseren eigenen Schwächen, mit unserer Gebrochenheit um, wenn wir jetzt wieder bei der Bibel sind? Wir sind sündhafte Menschen, wir machen extrem viel auch egoistisch, wir machen viele Fehler, und dem muss man irgendwie ins Gesicht schauen. Und darum habe ich das Gefühl, dass KI für den Glauben eigentlich, für das Christentum, eine wichtige Chance ist und auch eine wichtige Herausforderung ist. Wir hätten eigentlich etwas zu bieten dieser Welt. Nämlich eine Form von Menschsein, eine Form von mit uns selber lernen umzugehen, mit einander lernen umzugehen und eine Vision zu haben für die Schöpfung, die nicht hoffnungsvoll ist, die eine Zukunft sieht für die, wenn wir gemeinsam uns auf diesen Weg machen. Und darum habe ich das Gefühl, es ist eine riesige Bedrohung, das habe ich viel zu lang geredet, zum Glück habe ich den Timer gehabt und nicht drauf geschaut. Es ist eine riesige Bedrohung. Es ist schon in vieler Hinsicht eine kulturelle Katastrophe, was mit künstlicher Intelligenz passiert. Dass jetzt eben ganz viele Leute sich ehrlich auf das verlassen und nicht mehr selber die Wege gehen und die Prozesse gehen, die sie müssten, für wirkliche Menschen zu werden. Weil die Wahrheit ist das. Menschen, die gebildet sind, Menschen, die gegründet sind, die einen guten Charakter haben, jetzt aus einer christlichen Sicht, Menschen, die im Glauben unterwegs sind, auf eine coole Art, die können solche Tools nutzen und ihr Leben integrieren, konstruktiv. Es ist aber genau dort, wo wir unser Leben eigentlich nicht mehr im Griff haben, wo wir nicht mehr genau orientieren, was immer, wo wir uns dann die solchen Tools in etwas reinnehmen, wo wir eigentlich gar nicht wollen und aus uns etwas machen, wo wir am Schluss eigentlich gar nicht sein wollen. Am Schluss können wir eben auch die Sprache nicht. Jetzt, wenn ich die Sprache habe und es kann mich supporten in dem, was ich eh schon kann, dann ist es gut. Wenn ich genau weiss, was ich machen mit meinem Handy und dann mein Handy brauche und ChatGPT brauche für das, dann ist es cool, dann kann ich es wie integrieren, aber dort bin ich in Kontrolle. Ich weiss, wo ich her will, ich weiss, für was ich es brauche und für was ich es nicht brauche. Aber wenn wir ehrlich sind mit uns, ist die Art und Weise, wie wir Technik meistens brauchen, ist fast eher wie, ehrlich, wo jetzt jemand eine Nachricht schreiben, faktisch kommt aber dann irgendwie ein E-Mail rein, wo ein Link drauf hat, mit einem Zeitungsartikel und alles in dem. Und dann, von dem wird noch triggert, habe ich sonst noch wollen machen. Und am Schluss bin ich an einem komplett anderen Ort gelandet, als ich am Anfang wollte. Und das beste Beispiel ist meistens einfach Ablenkung. Einfach Netflix und YouTube und irgendwelche Videos schauen und was immer. Kann man ganz Abend damit verbraten, hat am Schluss ehrlich nicht genau, nichts wirklich gemacht und auch nicht wirklich, geht auch nicht wirklich irgendwie reicher aus der Erfahrung raus. Also, die sind so designet, die Tools. Und auch KI, der Ding ist, der eine Hook ist Kontrolle. Der andere Hook ist Ablenken davon, dass wir eben eigentlich nicht in Kontrolle sind. Das Marketing und alles, es funktioniert auf Aufmerksamkeitsbindung. Je länger du da drauf bist, desto mehr kann man dich beeinflussen, desto mehr kann man dir Werbung füttern und desto mehr Geld machen die Leute, die Tools produzieren, mit ihrer Aufmerksamkeit. Das heisst, es ist entweder eine falsche Kontrolle, wo man aus der biblischen Sicht vielleicht fast Götzendienste nennt. Mehr Menschen haben es ehrlich im Griff. Wir haben die Zukunft im Griff. Wir können die Zukunft voraussagen, was wir faktisch nicht können und was wir faktisch nicht haben. Wir haben das Leben überhaupt nicht im Griff. Und auch Wissenschaft, Medizin und Technik helfen in gewissen Bereichen und in anderen Bereichen helfen sie überhaupt nicht. Das ist eine falsche Form von Kontrolle. Und es ist eine falsche Form von Ablenkung davon, gleichzeitig, dass wir eigentlich überhaupt nicht in Kontrolle sind. Und beides sind eigentlich nicht gute Sachen. Beides muss man einen Blick drauf haben und muss man einen Weg finden, von wie dass man wirklich heranschaut, dass er nicht abgelenkt ist, sondern auf das fokussiert, was wichtig ist, aber nicht mit der Illusion von, wir jetzt leben wirklich im Griff. Und der Glaube ist eigentlich genau das. Der Glaube an Gott ist der Glaube an einen Gott, der die Welt geschaffen hat, der sie gut geschaffen hat, der sie trotz allen höchsten Teufels am Schluss auch wird vollenden. Und wir sind Teil von dieser Geschichte wo er weiss, was hergeht, wir wissen es nicht. Wo er in Kontrolle ist, wir wissen es nicht. Aber wir gehen unseren Weg mit ihm zusammen und vertrauen und erleben auch effektiv, dass er uns führt durch die Schwierigkeiten durch. Wenn wir genau herschauen, wenn wir eben nicht genug abgelenkt sind, wir uns überhaupt nicht mit Gott beschäftigen, sondern wirklich auf dem Weg sind, dann führt er uns irgendwie an einen Ort, wo eben er hat wollen. Und am Schluss merkt man im Rückblick, das ist sogar ein besserer Ort als der, den ich für mich selber hätte wollen. In meinem Leben ist es so, es gibt ganz viele Sachen, die ich weiss, wenn ich als Teenager unbedingt wollte sein oder machen, wo ich jetzt froh bin, dass ich nicht mehr bin und nicht mache. Wo ich jetzt froh bin, dass Gott einen anderen Weg mit mir ist gegangen, als der, den ich zuerst gemeint habe, wäre der richtig. Und das ist eigentlich die Einladung, wenn wir uns mit KI beschäftigen, dass man das kann. Dass man es kann von Gott auf einen Weg nehmen mit dieser künstlichen Intelligenz und dass es an einen guten Ort hergehen kann. Für uns individuell, aber auch als Gesellschaft, wenn wir uns auf das einlösen, wenn wir uns auf Gott einlösen und auf das Abenteuer mit ihm.
Du hast jetzt so ein bisschen einen Rundumschlag gegeben, Oliver. Wir spüren, du hast dich viel mit dem Thema auseinandergesetzt. Wenn wir jetzt würde sagen, zum Thema Chance und Gefahren, du hast gesagt, du siehst beides. In welchem Bereich würdest du am meisten Chance jetzt verorten? Ist das im Bereich Medizin? Oder siehst du, in Bezug auf Medikamente oder auf Behandlung? Gibst du dem auch eine Chance, dass du so über elektromechanische Therapien, dass man da wirklich Fortschritte macht? Oder wie würdest du es beurteilen?
Die Realität ist aber ehrlich, dass man es nicht genau voraussagen kann, wo das so etwas Chance entwickelt und wo nicht. Also, Teil von diesem Kontrollpunkt ist eben, Wir wissen es nicht, bis man es probiert. Und es wird natürlich jetzt in allen Bereichen mit KI experimentiert. Im Moment ist ja fast jedes Forschungsprojekt, was immer klebt auch noch KI drauf und rein. Was man so allgemein kann sagen, ist, wo immer es darum geht, unglaublich viele Daten in einen Zusammenhang zu bringen und mit denen etwas zu machen. Und die Daten sind stabil und verlässlich, kann man mit KI sinnvoll etwas damit machen. Also es geht, die Stärke ist sozusagen, unendlich viele Bilder zu vergleichen und Ähnlichkeit und Unähnlichkeit und so weiter. Also überall dort, wo es so ein Bereich ist und wo es ein geschlossenes System ist, kann man mit dem etwas machen, kann man so automatisieren. Das heisst, kann man sozusagen die Abläufe so lange machen, dass ein Computer dich machen kann und du brauchst am Schluss den Menschen eigentlich nicht mehr dafür. Überall dort, wo es aber eben nicht voraussehbar ist, wo es nicht abgeschlossenes System ist, wo es nicht komplett determiniert ist und wo eben man nicht ganz sicher ist, sind die Daten, die man hat, verlässlich und was machen wir mit denen, ist es eben auch so, dass man es wie nicht kann komplett abgeben kann. Das heisst, da bist du jetzt in so einem Graubereich, wo immer die Frage ist, es gibt gewisse Vorteile und gewisse Nachteile. Zum Beispiel in ihrer Medizin schon irgendwelche Bilderauswertung, es gibt so keine Krebs, Voraussagebilder nach, wie man die auswertet. Dort hast du zum Teil eine höhere Performance, dass so System Sachen erkennen, die Menschen nie hätten gesehen. Und gleichzeitig sehen sie auch Sachen, die eben falsch sind. Und dann musst du dir überlegen, willst du jetzt gleich nur den Mensch, willst du beides, willst du es miteinander. Das heisst, überall dort, wo es um echte Menschen geht, um echte Leben, wo es um Freiheit geht, wo es um unsere Selbstbestimmung geht, überall dort, wo es um unsere Emotionen, um unsere Gefühle geht, würde ich sagen, es liegen Gefahren. Und die Gefahr ist wiederum eigentlich immer das Gleiche. Und das siehst du auch immer durch die Bibel durch. Die Frage ist immer, auf was verlässt du dich? Verlässt du dich auf dich selber? Verlässt du dich auf die Streitwagen von Ägypten? Verlässt du dich auf was auch immer? Und in der biblischen Geschichte ist es immer so, wer auch immer sich ehrlich auf irgendetwas Falsches verlässt, das funktioniert am Schluss nicht. Und die Leute sind sie gescheitert in die Existenzen. Und wer sich am letzten auf Gott verlässt, dort funktioniert es. Und weil die Tools so potent sind, weil man so viel mit denen machen kann, ist einfach die Gefahr hoch, dass man plötzlich ein Vertrauen reinsetzen, das nicht angebracht ist. Und dass man dann plötzlich Sachen will, technisch optimieren, die am Schluss gar nicht von der Technik können optimiert werden, sondern die unser Job wäre als Menschen.
Da wollen wir näher noch drüber reden, über die Gefahr. Wenn wir noch ein bisschen eintauchen, weil in eurem Doc-Film geht ihr da recht tief und düster rein. Wir sehen jetzt bei den Leuten, bei der Auswertung, ist ein Ausdruck davon, vielleicht, dass man weiss, ja, es gibt, wie gesagt, es ist vieles möglich, vielleicht haben wir jetzt selber schon ein bisschen genutzt, mega gebig, manchmal, wenn du heute kannst die Rechtschreibung kontrollieren oder heute einen Text formulieren, den du nicht musst selber schreiben, und gleichzeitig Respekt vor dem, wo könnte kommen, irgendwo so die neutrale Zone, Chancen, Gefahren spüren wir ein bisschen, vielleicht sind wir auch an dem Punkt, wie die Menschen vor der industriellen Revolution, wo sie jetzt kommen Maschinen, machen ihre Arbeit, ihr werdet alle arbeitslos, und ich, wow, so, wir haben bisher überlebt, kommt gut, sehen wir mal weiter, oder?
Weil Fakt, eben, der Punkt ist, Menschen sind ja, weil Menschen eben echt kreativ sind und echt frei sind und wirklich etwas machen können, findet man ja auch immer neue Arten, wie man sich zum Neuen verhaltet. Darum, dort ist echt ja, das ist nicht das Problem. Das Problem ist, was treibt die ganze Bewegung? Und das sind zum Teil ökonomische Sachen, das sind zum Teil Machtsachen und die sind im Moment halt auch verbunden. Wenn wir jetzt auf Amerika schauen.
Ich schnell ein Videoausschnitt, bevor wir das reingehen. Gut. Aber zuerst noch, ich schalte die Umfrage ab. Ihr seht auch auf dem Handy. Dann kommen wir auch wieder nämlich ins Q&A rein, wo ihr auch Fragen stellen könnt. Ihr könnt gute Fragen könnt ihr mit dem Däumchen, könnt ihr sagen, ah, die gefällt mir. Und dann könnt ihr aufs Däumchen drücken und dann steigt die ein bisschen hoch. Das könnt ihr auch, könnt selber auch Fragen reingeben. Vielleicht beantworten sich die im Verlauf auf dem Talk. Aber bevor wir jetzt weiterreden über die Gefahren, ein kleiner Ausschnitt wieder aus eurem Film zum Harari, führenden Denker in diesem Thema, wo wir einen kurzen Ausschnitt schauen dazu. Das ist nur eine kleine Aussage, er macht noch ganz viele andere Aussagen, die mich zutiefst durcheinander gebracht, wo eine Frage an Harari geht, ja, wenn der Mensch nutzlos wird, was macht man denn mit dem, ja, dann geben wir Drogen und Spiele. So, ich so, hallo, also, ist nicht der Mensch, der ihm folgen will. Aber ich bringe jetzt ein paar kritische Punkte für ihn im Film. Lass mal in das reingehen, auch tiefer im Unterbau, oder darüber nachdenken, was steckt da dahinter, wo siehst du dort eben ein Problem und Gefahren im Unterbau?
Also, die grössere Story fängt eben wiederum an mit Wissenschaft und Technik, was eigentlich etwas Gutes ist, möchte ich nochmal betonen, aber, sagen wir, die wissenschaftliche Revolution, die wir haben, die hat darauf basiert, dass man sagt, die Welt ist eigentlich regelmässig, grundsätzlich. Und es gibt Naturgesetze und die funktionieren immer gleich. Und wenn man die versteht, dann versteht man, wie die Sachen funktionieren. Wenn ich jetzt das Glas lala fallen hier, dann wird es jedes Mal runterfallen. Also kannst du mit solchen Erfahrungswerten arbeiten, kannst Gesetze daraus extrapolieren, sozusagen, wo immer so sind, dann hast du plötzlich Gravitation. Und wenn du die kennst, dann kannst du mit denen dann anfangen, Manipulationen machen und kannst von Zukunft in dem Sinn bis zu einem gewissen Grad berechnen. Also, ich kann euch jetzt ziemlich mit höherer Wahrscheinlichkeit garantieren, dass wenn ich loslasse, es wird runterfallen. Hätte ich wie eine Art Zukunft vorausgesehen, auf eine andere Art nicht, so. Das lebt aber davon, dass die Sachen im letzten wie kontrollierbar sind und eigentlich auch, sag ich mal, reduzierbar auf das, was ich so verstehen kann. Und die Frage ist dann eigentlich das. Das hat extrem lange, extrem gut funktioniert, wenn es um die physische, materielle Welt geht. Die Frage ist, funktioniert es auch bei lebendigen Sachen, beim Leben? Funktioniert es auch beim Geist? Funktioniert es auch bei der Seele? Funktioniert es letztlich auch beim Mensch? Und was wir einfach jetzt erlebt haben in den letzten, im 20. Jahrhundert und jetzt im 21. Jahrhundert, ist wie, dass der gleiche Blick, den wir auf die Natur hatten, das da draussen ist eigentlich alles Materie, es gibt physikalische Gesetze, die können wir verstehen, beherrschen, kontrollieren, dass wir plötzlich sich das gegen uns selber wendet und die Frage ist, können wir uns selber auch so kontrollieren, wie wir Steine und Wälder und Flüsse können rekanalisieren, können wir auch unsere Emotionen so rekanalisieren. Und merken wir, wir sind natürlich Wesen, die einen Körper haben. Ich kann dir ein Bein abschneiden und das hat auf deine Seele natürlich Einfluss und das macht etwas mit dir so. Und gleichzeitig bist aber du nicht nur dein Körper. So, jetzt die solchen Leute, haben die Sicht nicht. Die würde einfach sagen, und darum, in dem Sinne, sie sind sozusagen Naturalisten, es gibt nur Natur, oder Atheisten, es gibt nichts übernatürliches, es gibt keinen Gott, es gibt keine, alle solche Sachen, alle Religionen für einen Harari, ist einfach nur, Erfindungen von Menschen zum anderen manipulieren. Grob. Und die haben funktioniert. Aber es gibt einfach nichts mehr als einfach solide Materie und Gesetze, nach denen die sind. Und wenn du das denkst über die Welt, dann denkst du über einen Mensch so. Und dann bist du eigentlich ein Stück Materie, wo nach irgendwelchen Gesetzen funktioniert, die kann ich verstehen und die kann ich dir sozusagen manipulieren und mit diesen Tools kann ich dir sozusagen gefügig machen, kann ich dich gestalten zu dem, was ich will. Und mehr und uns und die Gesellschaft. Und die Hoffnung wäre natürlich, aha, wenn das so wäre, dann könnten wir ja die Welt haben noch optimieren. Dann könnten wir ja KI einsetzen, um uns alle besser machen und so weiter und so fort. Das Problem ist nur, wenn es nicht stimmt, wenn du mehr bist als nur deine Materie, dann kann ich mit meinen Tools dich zwar beeinflussen, ich kann dich auch verletzen, wie gesagt, ich kann dir aber ich habe nicht wirklich dich kontrolliert, sondern ich habe eigentlich nur einen Aspekt von dir wie manipuliert. Und es gibt aber einen Teil von dir, der sich nicht erschöpft in dem. Wer du bist, dein Geist, deine Seele, dein Bewusstsein, all solche Sachen sind in dem naturwissenschaftlichen, im engeren Sinn Weltbild gar nicht drin. Es gibt in der Naturwissenschaft oder Biologie, es gibt kein Kohärenzkonzept, was Lebendigkeit soll sein. Es geht dann immer zurück auf so basale physikalische oder chemische Mechanismen, wo aber eigentlich eben sozusagen wir vor einem Geheimnis sein, was ist Leben? Warum sind die Sachen lebendig und die sich selber erhalten über die Zeit und sie verletzlich und sie endlich und sie sterblich? Das ist ehrlich immer noch geheimnisvoll, obwohl wir so viel verstehen mit der Wissenschaft. Und Bewusstsein ist genau das Gleiche. Was heisst, dass wir intelligente, geistige Wesen sind, die etwas empfinden? Die für uns Farben, Sinn, alles hat gesagt, es gibt keine physikalische Theorie. Also es gibt 100 Theorien, die probieren zu sagen, eigentlich gibt es das gar nicht, das können wir erklären durch zugrunde liegende Hirnprozesse. Aber eigentlich hat das, was uns unmittelbarste ist, unser Geist, unsere Seele, unsere Lebendigkeit, unsere Erfahrung von der Welt als sinnhaft und als schön und als gut und als negativ, als schmerzhaft, als alles, was uns eigentlich das Innerste und das Vorderste ist als Menschen, kommt in dieser naturwissenschaftlichen Welt nicht vor. Und das Problem an solchen Stories von Harari und von anderen ist, dass sie so tun, als wäre es einfach so. Und dann eine Welt gestalten, die am Schluss natürlich darauf herausläuft, dass ein paar wenige alle anderen manipulieren. Am Schluss ist natürlich die Leute, die auch in den grossen Firmen sind und die Macht haben und die an der Schalte, die am Drücker sind, sozusagen politisch gesehen, die natürlich für alle anderen sagen, wie die Welt am besten wäre. Und das ist eigentlich etwas fundamental Antidemokratisches. Es ist etwas ziemlich Entmenschlichendes. Und es ist etwas das tiefst Ungeistliches. Etwas ehrlich Banales. Wenn man es so anschaut. Das ist ehrlich so. Und darum sind die Stories kritisch und es braucht eine andere Story, die anders auf einen Menschen schaut, die anders auf die Welt schaut, auf die Schöpfung schaut, die mehr in den Sachen drin sieht als nur Materie, sondern wo eben die geistige, die geistliche, die seelische Dimension auch sieht. Und wenn man die auch sieht, dann ist es ein ganz anderes Bild für die Welt.
Da will man näher auch noch reingehen. Jetzt gibt's englische führende Wissenschaftler, die seit 1998 ist da dran, die Verbindung zwischen Mensch und Maschine zu schaffen, hat dann schon angefangen mit sich Chip implantieren, dass er versucht, die Impulse zu kontrollieren mit Computer, hat versucht, mit seiner Frau zusammen Signale auszusenden, von dem, wo man denkt, dass sie Bestrebungen am Gang, kann man sagen, es wäre irgendwie auch gäbig, oder? Liebe junge Leute, du musst nicht mit der Schule, kannst du Chip ins Hirn tun, kannst dir die Software oder die Daten anladen, oder? Dann hast du Französisch hier drin. Würde ich auf einen Weg manchmal gerne nehmen, wenn es das gibt, wo du siehst, das Problem. Kann man sagen, es wäre ja eine sensationelle Erleichterung, oder?
Ja, weil natürlich das Wichtigste an der Bildung nicht die Information ist. Das kann man auch wiederum falsch verstehen. Ich habe das Gefühl, man sollte sehr viel auswendig lernen und lesen und all solche Zeugs machen. Informationen sind schon auch wichtig, aber nicht nur. Das Wichtige ist natürlich, was machst du mit den Sachen und was bist du für ein Mensch? Das sind die spannenden Fragen. Wenn du Wissen hast, wie gehst du mit dem um? Wie gehst du mit anderen Menschen um? Wie gehst du mit dir selber um? Dort, mit dem hat Bildung eben auch zu tun. Bildung hat eben damit zu tun, Sprache zu lernen. Ist ja nicht nur, dass ich näher Französisch reden kann, um mit Leuten Französisch zu reden. Auf dem Weg dorthin und zu merken, du, das ist jetzt recht anstrengend. Das ist eigentlich recht nervig. Ich kann das ehrlich nicht. Ich brauche andere, ich brauche Hilfe. Ich brauche ehrlich eine Lehrerin oder einen Lehrer, der gut ist, wo mir hilft, wo mich begleitet, so. Da können wir natürlich extrem viele Sachen, die uns menschlich machen, im Französischlehren kommen dazu. Die relevant sind für, wie wir unsere Gesellschaft gestalten. Und eine von den, sozusagen, grossen Versprechen, die mit dieser Digitalisierung auch kam, oder auch mit der Technisierung, schon vorher allgemein mit der Technik, ist eigentlich immer gewesen, dass all das menschliche Zeug ist so anstrengend, das braucht Energie, das braucht Zeit, das braucht Liebe, all das Zeug, das haben wir alles nicht. Wäre es nicht gäbig, man könnte wie einen technischen Fix finden für das Problem. Und die Antwort ist einfach, für die alle solchen menschlichen Probleme gibt es keine technischen Fixes. Es gibt für technische Probleme vielleicht technische Fixes. Und auf dieser Ebene ist es cool. Aber die Leute haben immer die Tendenz, das, was im technischen Bereich, in der Industrie, was immer sinnvoll kann sein, zu übertragen und dann plötzlich das ganze Leben zu hacken. Und das Leben, das seelische Leben, das geistliche Leben, kann man einfach nicht hacken. Nicht gleich, es funktioniert nicht. Man kann es beeinflussen, aber es macht das Leben nicht wirklich besser. Also man muss dort unterscheiden zwischen Technisierung und echtem Fortschritt. Das wird zu wenig gemacht. Also, nur ein Beispiel. Bibel lesen. Okay. Ich kann jetzt auf einem Handy Bibel lesen, aber ich kann auch in einem Buch Bibel lesen, das ich physisch habe. Das ist jetzt einfach mal technisiert. Das ist wegen dem noch nicht unbedingt besser. Faktisch kommt mit dem Handy dann auch noch jede Ablenkung von jedem SMS, der reinkommt und so weiter und so fort. Ich kenne viele Leute, die sagen, mir hilft es mega, Bible Project App und so weiter, finde ich mega cool. Jeder, der wegen dem Bibulist, der sonst nicht wird, würde ich mal sagen, cool. Aber ich würde ehrlich gesagt Dunkelziffer nicht wissen von denen, die ehrlich würden Bibel lesen, aber dann abgelenkt sind, am Schluss dann eben nicht Bibel lesen, sondern News lesen. So. Und dann habe ich gesagt, dann nimm doch lieber einfach eine Bibel, du kannst ja ein Buch haben, das nicht plötzlich nach einer Nachricht quer reinkommt, die dich ablenkt vom Bibel lesen. So. Oder auch überhaupt, die Bibel, es ist wie, du kannst das ganze Bibelwissen downloaden in deinen Kopf und hast es dann wie verfügbar. Aber das Interessante ist ja nicht nur das Bibelwissen. Das Interessante ist ja, in diesem Text innen, dem Raum geben, sich mit dem auseinandersetzen. Und dann wird es der Ort, wo plötzlich Gott mir begegnet. Wo Gott zu mir redet. In dem Bibeltext. Und das passiert nicht, wenn ich mir die Infos von der Bibel in den Kopf downloade. Das passiert, wenn ich mir Zeit nehme und mich dem Text aussetze, konzentriert, auch wenn es manchmal anstrengend ist, aber eigentlich so. Das heisst, man kann diese Sachen technisieren, aber das sind gar nicht die Interessanten. Die Interessanten sind genau die, die du nicht kannst technisieren, die du nicht kannst abkürzen, sondern wo du musst als Mensch selber durchgehen und dann wirst du jemand, der durch Schwierigkeiten durchgehen kann. Und das ist relevant. Wenn es Herd auf Herd kommt, willst du mit Menschen zusammen sein, die durch schwierige Zeiten durchgehen können, die in Notsituationen wissen, hier kann ich mir Hilfe holen. Du willst Freunde haben und Freundinnen, du willst Beziehungen haben, die weißt, die haben auch durch dick und dünn. Wenn ich weiss, okay, der hat das ganze Internet im Kopf über einen Chip, weiss ich immer noch nicht, ob er ein vertrauenswürdiger Mensch ist. So. Das heisst, die menschlichen Sachen, um die geht es mir. Und die müssen wir fördern. Und die müssen wir umso mehr fördern, je potenter die Technik wird.
Die Aussage, die dort ist gefallen ist, es wäre ergäbig, wir könnten Menschen auch morales Verhalten implantieren. Also implantieren, wie musst du dich verhalten, dass du gut lebst? Dass du anständig bist und so, denkst, oh, toll und vornehm, aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, ob ich will, dass mir gewisse Herren ihre moralischen Vorstellungen implantieren. Das will ich lieber selber herausfinden, was gesund ist, oder?
Im strengsten Sinn geht es natürlich einfach nicht, weil Moral nicht etwas ist, was du kannst programmieren kannst.
Halleluja.
Moral ist nicht ein Regelwerk, das du befolgst.
Genau. Jetzt hast du es ein bisschen angesprochen, es geht schlussendlich um ein Menschenbild. Weil hinter KI ist auch die Bewegung vom Transhumanismus. Kannst du vielleicht kurz ein Wort beschreiben? Was ist Transhumanismus und was geht es da?
Ja, also Transhumanismus ist eigentlich eine Bewegung, ganz divers, wo probiert der Mensch mit Wissenschaft, Medizin und Technik besser zu machen. Das ist der Slogan. Und so allgemein formuliert, könnte man vielleicht sogar sagen, ja, das wollen wir ja eigentlich auch. Also wir finden Medizin und Wissenschaft und Technik auch cool und können das Leben besser machen mit dem. Was es dort dann halt ist, es ist verbunden im Transhumanismus oft mit so einem reduktiven Bild vom Mensch. Der Mensch ist eigentlich nur eine Maschine und die Maschine können wir optimieren mit technischen Mitteln. Und dann haben wir das Gefühl, okay, ich könnte mich stärker machen, ich könnte mich gesünder machen, ich könnte mein Leben verlängern, ich könnte vielleicht auch mich intelligenter machen, dass ich Sachen nicht vergesse und so weiter und so fort. Also die Idee wäre eigentlich sozusagen, können wir das, was wir sind, optimieren, verbessern, das Leben verlängern, die Lebenswertigkeit sozusagen optimieren. Und es kippt aber natürlich recht schnell. Also wiederum, es hat all die Probleme, die wir vorher schon darüber geredet haben. Welche Aspekte vom Menschen kann man überhaupt mit Medizin, Wissenschaft und Technik optimieren und welche kann man nicht? Aber das Hauptproblem, das ich darin sehe, ist, es hat das reduktive, das negative, verkleinernde Menschenbild. Wir sind eigentlich nur Maschinen. Und dann auch noch ehrlich defiziente Maschinen. Wir sind eigentlich recht uneffiziente Maschinen. Ne? Im Verhältnis zu KI und so weiter. Und was passiert ist, sie verarmen versprechen, hey, wir machen unser Leben besser, es wird cooler und ihr werdet gesünger und so weiter und so fort. Und was dann in dem innen passiert ist, ist so ein Drive, dass sie eigentlich nachher auf die schauen, die jetzt konkret hier im Raum hocken und sagen, du längst eigentlich nicht. Also das, was du jetzt hier bist, ist überhaupt nicht das Optimum, das wir da uns als Ideal vorgesetzt haben. Es tut eigentlich wie alles, was in der Gegenwart ist, plötzlich macht es wie krank. Es ist eine Pathologisierung von dem, was da ist. Im Licht von dem super Tollen, was in der Zukunft kommt. Und dann entsteht so ein Zug in eine Zukunft, die nie wird da sein, aber die uns Gegenwart irgendwie mattig macht und uns unzufrieden macht mit dem, was da ist. Und das Christentum, der christliche Glaube, hat genau der umgekehrte Zugang. Also wirklich genau sagen, du, der hier bist, du bist mal gut geschaffen. Von Gott. Und du bist gewollt, und das, was du jetzt schon bist, das reicht eigentlich. Es gibt nichts, was du musst optimieren, für das du dann genug gut bist, für das du kannst dazugehören. Du bist mal so, wie du bist, richtig und gut. Und als solche gibt es aber dann ein unglaubliches Potenzial. Es ist extrem viel vor dir. Du kannst dein Leben ändern. Du kannst Sachen, die du bis jetzt scheiße gemacht hast, und wenn du ehrlich bist mit dir selber, musst du sagen, das war nicht gut gewesen, du kannst hinter dir lassen, du kannst es komplett anders machen. Und zu dem Gestalten, der vor dir liegt, kann auch gehören, eine medizinische, eine wissenschaftliche, eine technische Karriere als Ingenieur irgendwo bei einer Firma, was immer. Aber es ist auf einer anderen Basis, du bist gut und weil du gut bist, weil Gott Ja zu dir sagt, weil er dich erlöst hat, weil er dich rausführen kann aus dieser Sündhaftigkeit, aus dieser Limitierungen, aus dem Autodestruktiven, wo du und ich, wo wir meistens haben, gibt es eine Hoffnung in die Zukunft und kann das echt neu mit hergehen. Das ist jetzt genau das Gegenteil. Und darum habe ich das Gefühl, Transhumanismus tut so, als wäre er wie, wenn du für Wissenschaft, Technik und Fortschritt bist, dann musst du Transhumanist werden, dann musst du Teil unserer Bewegung werden und so weiter. Und das stimmt eigentlich nicht. Wir können nicht Transhumanisten sein, wir können für Medizin, Wissenschaft und Technik sein, aber auf einem ganz anderen Fundament. Und für mich ist das Fundament der Glaube, der christliche Glaube und das Potenzial, das dort drin liegt, in dieser Geschichte, die Gott mit dieser Welt schreibt, in dem Potenzial, das Gott in die Schöpfung hineingelegt hat, in uns als Menschen hineingelegt hat, das ist unglaublich krass. Wir werden unglaublich krasse Sachen noch sehen und erleben in der Zukunft. Durch das durch. Aber mit einer anderen Motivation, die startet mit, wir hier zusammen gehen in die Zukunft. Es ist ein komplett anderer Approach.
Jetzt können wir, oder an dieser Stelle noch kurze Werbung auch nochmal für einen Film. Eben, ihr seht, aus, wie es in die Kur geht. Wir schicken sicher auch noch über das Infomail auch noch mit. Und das ist schon in den Hauskreis oder in kleinen Gruppen miteinander mal schauen, in 55 Minuten. Eben, ihr seht, haltet durch. Am Schluss kommt dann wieder Farbe rein, weil es am Anfang ein bisschen düster ist, aber erklärt sicher viel zu dem, was hinten dran auch abgeht. Und ich denke, was sehr, sehr spannend ist. Jetzt, aber du siehst die Chance gefahren, man spürt bei dir auch Hoffnung, du siehst, da ist irgendwie Gott auch noch drin. Wenn man das nochmal so liest, auch wenn man allgemein die Entwicklung von Menschheit sieht, hat man manchmal auch Tendenz zu denken, oh, düster, alles kommt schwarz, es kommt auf uns zu, was passiert da hier noch, sind wir Menschen, Roboter, wo enden wir am Schluss? Und was passiert mit den Menschen? Yeah. Was gibt dir gleich als Person Hoffnung für durch das Düstere durch irgendwo das Licht wieder zu sehen?
Ja. Yeah. Also, Hoffnung ist für mich komplett, durch das ChatGPT, ist für mich biblisch begründet, beziehungsweise ist auch in Gott begründet. Ich glaube, ich habe die Auferstehung von den Toten. Und das heisst, wenn man Jesus sieht, und es gibt jetzt viel, jetzt müssen wir jetzt lange darüber reden, warum glauben wir das und wie kommt es dazu, ist es plausibel und nicht und so weiter. Aber wenn man Jesus sieht, ist das, dass man durch den Tod durch in ein Leben kann, wo eben nach vom Tod nicht mehr kann irgendwie kaputt gemacht werden. Und wenn Jesus lieblich ist auferstanden von den Toten, wenn der konkrete Mensch, der vor 2000 Jahren dort auf der Welt ist rumgelaufen, jetzt ein unverlierbares, immer noch Leben hat, das aber auch eben immer noch mit seinem Körper ist, dann gibt es eine Hoffnung für die anderen Körper, die hier im Raum hocken und für die Welt insgesamt. Und vom Glauben an die Auferstehung von Jesus her, sieht man dann plötzlich, aha, ja stimmt, eigentlich, biblisch gesehen, Gott hat die Welt geschaffen, er sieht, sie ist gut, ist am Anfang ein Garten und am Schluss ist eigentlich immer noch die Welt da und der Himmel kommt auf die Erde. Und es kommt ein Gericht, es kommt ein krasser Transformationsprozess, es gibt extreme Umwälzungen, aber am Schluss ist dort eine Stadt auf dieser Welt, die eigentlich auch wiederum da ist, wo auch wiederum auf dieser Welt ist. Das heißt, Gott hat die Welt geschaffen und er wird sie vollenden und transformieren und in eine neue Schöpfung hineinführen, die aber eine Kontinuität hat. Und Jesus ist das Angeld für das. Weil Jesus schon das lebt, wo man alles wird hergehen, weiss ich, dass du und ich auch dorthin gehen können. Und wenn man es nüchtern anschaut, ist, unser Leben wird so oder so enden. Das ist das Problem, Transhumanismus. Okay, jetzt, ich werde vielleicht 90 oder 80 oder 75. Okay, im besten Fall können wir auf 150 optimieren. Jetzt werde ich 150. Aber irgendwann wird ich sterben. Der hier Körper, der jetzt vor euch ist, wenn Jesus nicht vorher zurückkommt, der wird der irgendwann sterben. Und noch wenn wir zivilisatorisch ist, für 150.000 Jahre noch erhalten könnten, irgendwann verglüht die Welt. Oder wird die Ausdehnung vom Kosmos so weit sein, dass wir der Kälte totsterben. Also, rein innerweltlich ist jede Hoffnung, kommt irgendwo an eine Sendung. Ist nur eine Verlängerung von dem, was unweigerlich am Schluss kommt. Das heisst, unsere Hoffnung ist sowieso darin, dass der Gott, der die Welt geschaffen hat, mit der noch mal etwas machen kann. Und das sieht man in Jesus, dass es möglich ist. Und zwar die konkrete Welt. Das sind seine logistischen Probleme, wenn er das macht, aber er kann das. Und er hat es in Jesus schon mal gezeigt. Und das heisst, wir gehen jetzt genau in so einer Spannung. Es ist komplett, wir haben beide Stories. Die Bibel hat die eine Story, die ist so ein bisschen utopisch. Das Reich Gottes breitet sich auf, es wird irgendwie besser, es gibt tausendjährige Reich, all diese Sachen, die sozusagen konkrete Visionen sind von hier. Und gleichzeitig wird es immer dunkler und düsterer und das Böse wächst an und es gibt apokalyptische Kämpfe. Mit der Offenbarung liest, ist ja crazy Kino. Das heisst, sowohl eine Art, eine komplett hoffnungsvolle Schiene von, es macht Sinn, die Schöpfung geht weiter, wir können hier echt etwas bewirken für das Gute. Und es wird immer schlimmer, es wird dramatischer, es kommen Anfechtungen, es kommt was immer. Und beides ist gleichzeitig wahr. Und beides sehen wir sozusagen in Jesus. Sozusagen die gleiche Story, die voll scheitert, In ihm und an seiner Kreuzung gelangt.
Wir haben gewisse technische Probleme. genau.
Das ist die gleiche Story, die voll scheitert, menschlich gesehen, am Kreuz, kann auch in die Auferstehung hineinkommen. Und das ist meine Hoffnung für die Zukunft, ist, sozusagen in dem Sinne biblisch inspiriert oder von Gott her oder von der Auferstehung her denkt, wir können mit dieser Technik extrem viel Gutes machen in dieser einen Linie und sollen so, und das sind wichtige Zeichen, die auf das herverweisen, was gut ist in dieser Welt und wo das hergeht im Letzten. Und gleichzeitig kann es aber auch düster werden. Es ist komplett denkbar, wie mit KI die Sachen schlimmer werden und wie man dort drin, aber dann gleich muss beständig sein und am Guten festhalten und wir ehrlich eine Hoffnung haben, die sich eben nicht erschöpft in dem Innerweltlichen, in diesen solchen weder Chancen noch in den Herausforderungen erschöpft sich unser Glauben. Wir haben ein Fundament, wo tiefer gründet als das. Und darum muss ich auch die Zukunft nicht kennen. Ich kann euch nicht sagen, ob ChatGPT und ob KI insgesamt die Welt wird besser oder schlechter machen. Aber das muss ich auch nicht wissen. Ich bin einfach unterwegs mit Gott. Wir sind unterwegs mit Gott. Und er muss wissen, wo das hergeht. Er hat das im Griff. Und was ich muss machen, ist lernen, mich einzutunen mit dem, wo er jetzt dran ist und dort wie mitmachen in den Situationen, wo ich bin. Und dort habe ich im Moment das Gefühl, ich sollte etwas betonen von dem Menschlichen wieder und ein bisschen kritischer sein im Moment gegen Technik. Es gibt andere Phasen, wo man auch wieder voll gehypt muss sein für technische Innovationen. So.
Danke vielmals. Wir gehen mal in eine Runde rein, wo wir eure Fragen ein bisschen aufgreifen. Es sind ganz viele Fragen reingekommen im Moment. 16 Stück. Wir versuchen mal von oben an ein bisschen zu arbeiten. Welche Tools? Wir versuchen kurz und knackige Antworten zu geben, so, dass wir vorankommen und möglichst viel können beantworten. Welche Tools kennst du, für KI-produzierte Foto, Video zu erkennen?
Also A, es ist schwierig. B, man kann es googlen. Also es gibt solche, die das probieren. Man kann, also keine Ahnung, Plagiat erkennen und so, gibt es sowieso schon. Ich glaube, das Wichtigere wäre nicht das Tool, das ich erkennen kann, sondern dass die Tools, die sie generieren, würde es kennzeichnen. Das könnte man. Man könnte so Watermarks drauf, dass es wird verschiedentlich experimentiert mit dem, dass man irgendwie so ein bisschen weiss, was ist generiert und was nicht. Und durch das Generierte am Schluss eigentlich nicht verlässlich ist. Das ist das Problem.
Da sehe ich die grosse Gefahr, wo wir als Killer darauf hergehen, oder? Dass so vieles unverlässlich so da sein, dass niemand mehr etwas glaubt, was umgeistert, außer du gehörst es selber. Also, da werden wir auch Herausforderungen haben, in der Verbreitung vom Evangelium.
Nein, zum Beispiel, mein Bruder ist Kunstmaler, der malt mit Öl. Und wenn der will schauen, dann sage ich auch, wie hat eine römische Rüstung ausgesehen im 1. Jahrhundert für ein Bild? Und dann googelst du, findest im Moment nur noch keine generierten Bilder von römischen Rüstungen. Du findest gar nicht echte historische Rekonstruktionen. Also, es gibt auch eine Trashification vom Internet. Das ist das Problem mit der Verlässlichkeit. Am Anfang ist ja sozusagen die ersten Iterationen von ChatGPT, also dann noch vorher, von diesen neuen Modellen, Large Language Models, haben mehr oder weniger das ganze Internet genommen als eine Basis und alle Bücher und so. Also dort ist recht viel kohärenter Sinn von Text gewesen, auch ein bisschen Trash vielleicht, Reddit und so zum Teil. Aber sozusagen mehr das ganze Internet hat man genommen. Und je mehr, dass es jetzt natürlich vorwärts geht, wird unglaublich viel mehr generierter Text produziert als echter Text. Und das heisst, die Basis, die man darauf jetzt aufbauen kann, ist entweder gleich, aber sie müssen grösser werden für bessere Performance, oder du nimmst all die synthetischen Daten mit rein. Und die werden dann immer trashier und unverlässlicher. Also die werden immer homogener, immer generischer. Das heisst, da gibt es ein echtes Datenproblem, dass sozusagen man sagt, diminishing returns, also dass man immer weniger rausholen kann aus dem gleichen Pool, weil der immer gleichförmiger wird. Also am Anfang hast du 100 Bilder von Elefanten gehabt. Die sind alle unterschiedlich gewesen. Und hast 100 generierte Bilder. Wenn du das einzelne Bild anschaust, sehen sie schon irgendwie unterschiedlich aus. Aber wenn du rauszoomst, siehst du eigentlich, dass alle 100 generierten recht ähnlich aussehen, weil es natürlich auf die wahrscheinlichste, plausibelste Option immer geht. So funktioniert der Mechanismus. Generier etwas, was wahrscheinlichsterweise eine Antwort wäre auf die Frage. Und darum ist die nicht plausibel, aber sie wird auch immer ähnlich sein. Und das Menschliche, oft das Kreative, ist oft gut, das, was zwar ähnlich ist, aber auch unendlich, was eben etwas Neues ist, was etwas anderes erkundet. Und das ist eigentlich genau nicht das, was du bekommst aus dem Mechanismus, wo die Tools damit laufen.
Vielleicht auch noch zur Erklärung. Wir haben sehr ein breites Publikum mit verschiedener Herkunft. Eben, einerseits hast du ChatGPT, wo der Text Sachen liefert. Andererseits kannst du heute ohne Problem eine App anladen, ein kurzes Video von dir machen und dann herschreiben oder reingeben, was du sollst sagen. Also, das Video rauskommen, wo du Sachen siehst, die du nie gesehen hast. Also, in die Richtung das ist totale Realität schon in heutiger Zeit. Ja, die Woche von jemandem ein Video zugeschickt bekommen, wie der Sohn von Trump ein Worship-Lied singt, wo die Person nicht hat erschaut, dass es Kai ist.
Das ist total, es gibt viele christliche, so von Eminem und so christliche Lieder.
Jetzt hast du vorhin noch die Offenbarung angetönt, schweifen wir vielleicht ab. Offenbarung, das letzte Buch der Bibel, ultra düster, auch gemalen, aber am Schluss auch schön. Aber der kommt mit drin, Offenbarung 13, 15, kommt dort vor, dass es einen Moment wird geben, ein Mensch hat, wo der Mensch am Stirn oder der Hand muss ein Zeichen annehmen, für das er noch Teil der Gesellschaft kann sein. Oh, wehe denen, oder? Also so, und das ist so ein bisschen im christlichen Kuchen auch verbreitet, so, Achtung, ist jetzt das? Würdest du sagen, ist das ein Hinweis auf KI, implantierte Chips und so Sachen? Kannst du das kurz beantworten?
Also, bis jetzt hat noch niemand uns gezwungen, etwas auf die Stirn zu tun. Von dem her, also, ich würde sagen, ja und nein. Ich habe das Gefühl, die Bibel redet in jede Zeit rein. Und ich lese auch die Bibel so, Heiliger Geist, was willst du mir sagen durch den Text? Und ich kann nicht Offenbarung lesen, und das ist sozusagen auf eine Art legitim zu sagen, da gibt es gewisse Ähnlichkeiten, die ich sehe. Und gleichzeitig, ich bin natürlich ein Verfechter von, was man in der Kirche eigentlich immer gehabt hat, da sind wir einen mehrfachen Schriftsinn. Das heisst, man kann unterscheiden, in welchem Kontext was ihnen geredet wird. Das heisst, man würde unterscheiden, wo wer auch immer die Offenbarung geschrieben hat, der Johannes, wo der die geschrieben hat, was hat der denn, weil es den Leuten kommunizieren, die er für sie das Buch geschrieben hat? Das ist wie eine Ebene. Und dann gibt es eine andere Ebene von, was hat er durch die Zeit durch mit dem gleichen Text wollen sagen? Und dann gibt es eine Ebene, was will er mir privat sagen? Es gibt eine Ebene, was will er uns vielleicht als Gemeinde heute sagen, wenn wir das zusammen lesen und darüber reflektieren. So, also da gibt es wie eine, wer wirklich an Gott glaubt und daran, dass das Buch inspiriert ist, und der glaubt natürlich, dass es ja der Heilige Geist gibt, der inspiriert. Und dass der nie nicht war. Der war nicht dann und heute nicht mehr. Und der ist auch nicht heute und dann nicht. Und der ist auch nicht vor 50 Jahren gewesen, sondern der ist ja in dieser ganzen Geschichte, ist ja Gott gewesen. Und das ist der Heilige Geist und hat geredet. Und das heisst, der Glaube, den ich habe, wie die Bibel zu uns heute redet, ist genau, der ist dort am Wirken gewesen, wo Jesus gelebt hat. Der ist am Wirken gewesen, wo die Texte aufgeschrieben wurden. Der ist am Wirken gewesen, wo man die Texte wieder gelesen hat und in den Predigten sozusagen sich gefragt hat, was will er uns heute sagen. Und der ist auch noch heute hier und zu uns am Reden und am Wirken. Und er will zu uns etwas sagen über KI. Und wie wir uns zu dem sollen verhalten. Das bin ich komplett überzeugt. Und ich bin auch komplett überzeugt, dass er die Bibel wird wollen brauchen, um zu uns über das zu reden. So, das heisst, ich nehme so Sachen sehr ernst. Gleichzeitig finde ich, ich wäre wie vorsichtig, überschnell zu identifizieren, das ist genau das. Weil das ist eigentlich nicht unbedingt unser Auftrag. Unser Auftrag ist nicht zu sagen, hier ist etwas aus der Bibel und jetzt übersetze ich das und das ist genau das Gleiche, sondern unser Auftrag ist, in diesen Texten sein, in diesen Leben, die zu unserem Inneren machen, so dass wir im Sinn und Geist von der Bibel und inspiriert durch den Heiligen Geist, in unserer heutigen Zeit eine Antwort finden auf KI. Weil die Frage ist, was bringt es mir, wenn ich weiss, dass es ein Zeichen ist? Dann wüsste ich, es hat nichts damit zu tun, oder? Wahrscheinlich. Das sollte man nicht mitmachen. Aber das, also, und das kann vielleicht sogar das sein, was der Heilige Geist zu dir redet, steig aus. Ich bin der Letzte, der euch sagt, wenn Gott euch sagt, habt nichts mit KI zu tun und mit ChatGPT, ich bin der Letzte, der euch sagt, nein, ihr müsst unbedingt mit ChatGPT interagieren. Ich habe das Gefühl, es braucht ganz viele Leute, die sich fernhalten von dem Zeug, so einfach das normale Leben weiterleben, unabhängig von dem. Die Frage ist nicht immer, kann ich es verallgemeinern? Und dort wird es dann eben schwierig. Das eine ist, wenn ich die Bibel lese und der Heilige Geist mir sagt, Oliver, für dich heisst der Text, du hast es heute Morgen gelesen, du weniger mit dem Zeug zu tun haben, das ist komplett legitim. Interessanter wird es dort, wo ich dann den Anspruch habe, dass dir alle auch das müsst so verstehen und auch der Heilige Geist so müsst gehört haben zu dem. Mhm. Und dort geht es in den Bereich, wo es dann nicht nur darum geht, was lese ich und was denke ich, sondern was denken wir. Und da geht es auch in den Bereich von, was redet Gott zu der Gemeinde heute, zu euch hier, Zentrum Riebrück, was immer, aber auch zu der Kirche insgesamt. Und dann muss man überlegen, wie hat er durch die Zeit durchgeredet. Dann schaut man dann plötzlich sagen, was hat der Text bedeutet durch die Zeit durch? Was haben die ersten Christen vielleicht, die diesen Text gelesen haben, damit gemeint? Das sind dann alles relevante Faktoren. Und was auch immer Gott zu mir heute sagt, muss kohärent sein, muss in Übereinstimmung sein mit dem, wie Gott durch die letzten 2000 Jahre durch gewirkt hat mit dem Text. Also, es gibt dann wie andere Kriterien. Das ist nicht nur meine individuelle Meinung, sondern es ist, hat eine Resonanz bei uns. Verstehen wir das alle hier so? Und kann man sozusagen auch in die Welt raus schauen, und sieht dann die Früchte von dem, wie das funktioniert. Kann man in andere Kirchen, Gemeinden gehen, und die hören auch, dass der Heilige Geist, und je mehr das dann dort Resonanz kommt, desto sicherer bin ich, das ist auch das, was der Heilige Geist mit dem wollte sagen. So.
Sehr spannend. Danke vielmals. Ihr merkt, unsere haben doch ein bisschen Zeit davon. Ah, du hast so ein Riesenwissen, wir können jeden Bereich abschweifen. Wir versuchen noch ein paar Fragen zu nehmen. Seid mir nicht böse, wenn wir nicht alle nehmen können. Eine, die sicher wichtig ist, ist die Frage für persönliche Anwendung. Ich würde es nicht nur auf Kind beziehen, ich würde es auch auf mich selber beziehen. Yeah. Wie kann ich oder auch mit meinen Kindern einen vernünftigen Umgang mit dem pflegen?
Yeah.
Wo setzt du dir selber Grenzen? Wie gehst du mit dem Weise um? Hast du da gute Tipps und Tricks?
Also wichtig ist, wenn euch die Kinder wichtig sind, dann müsst ihr bei euch anfangen. Weil natürlich, das, was ihr erlebt, ist, dass es eure Kinder werden kopieren. Das ist nicht, was ihr... So, das heisst, es braucht eine brutal ehrliche Beobachtung von ihm selber zuerst. Wir müssen... Jeder von Ihnen, wenn er es gut macht, aus meiner Sicht, kann sich selber Rechenschaft darüber ablegen, was macht das mit mir? Wie gehe ich mit dem um? Und zuerst mal sind fast alle in einem Zustand von Selbsttäuschung. Eben Bildschirmzeit und solche Sachen, das kann man mittlerweile alles schauen. In der Tendenz, Wahrscheinlichkeit ist, dass ihr es viel mehr braucht, als ihr es bewusst seid, dass wir es viel mehr brauchen, als wir es uns bewusst sind, dass wir es viel weniger produktiv und viel weniger effizient brauchen, als wir manchmal meinen und so weiter und so fort. Das heisst, es braucht ein Assessment, was macht die Technik mit mir. Und weil dort gibt es immer Abhängigkeit, das ist extrem wichtig. Und wir unterschätzen das. Technik ermöglicht uns neue Sachen, aber sie macht uns auch abhängig von diesen technischen Mitteln. Das sehen wir schon ganz einfach beim Auto. Aber früher, wenn ich arbeiten, 4 Stunden weit weg, hätte ich 4 Stunden müssen laufen. Jetzt habe ich ein Auto. Aha, dann kann ich ja 4 Stunden fahren. In 4 Stunden fahre ich 20 Kilometer. Wenn ich mal mit dem Auto den neuen Job angenommen habe, der 20 Kilometer weg ist, kann ich dann plötzlich, das Auto ist kaputt, kann ich nicht sagen, ah, jetzt laufe ich wieder. 20 Kilometer in könnte ich, aber jetzt, keine Ahnung, oder 35 Kilometer. Wenn ich eine Stunde auf Zürich fahre, von Bio aus, jetzt brauche ich ein Auto, um überhaupt noch können, mein Leben, was sich neu angepasst hat, noch zu machen. Und das sind die Dynamiken, die man muss schauen. Wo ist euer Leben schon so, dass ihr ein Handy eigentlich braucht, dass ihr ChatGPT braucht, um können funktionieren? Und dann seid ihr abhängig davon. Und dort muss man ehrlich sein, will die Abhängigkeit, ist die sinnvoll für dich zum Ziel? So. Das heisst, es braucht ein ehrliches Assessment, bin ich süchtig? Brauche ich es zu viel? Brauche ich so? Und sobald man das verstanden hat, und die einfachste Art zu merken, jetzt ist ja sozusagen Fastenzeit in den Grosskirchen. Wir sind sozusagen reformiert, unsere Gemeinschaft vom Hintergrund her. Von Aschermittwoch bis zu Karfreitag. Es ist eine Fastenzeit, wo man sagt, ich tue mal meinen Fokus verschieben. Bewusst. Ein bisschen weniger vom Handy vielleicht und ein bisschen mehr auf konkrete analoge Bibel lesen oder so. Und sobald man mal etwas wegnimmt, merkt man erst, ob es ihm fehlt. Das ist ein bisschen Entzugserscheinungen. Die meisten würden sagen, ich habe es recht im Griff. Okay, dann leg es mal eine Woche lang weg und schau, ob es dich nicht stresst. Dann ist es voll im Griff. Wenn es dich stresst, wenn es etwas mit dir macht, hast du es vielleicht eben nicht im Griff. So. Das ist eine Selbstbeobachtung und dann ein Experiment. Mal ein bisschen reduzieren und Grenzen setzen. Am Schluss wird es einfach sein, die Sachen sind designed, zum invasiv zu sein. Sie wollen möglichst viel von eurer Zeit und von eurer Aufmerksamkeit binden. Und zwar nicht unbedingt für das, was ihr auch gut findet und wollt mit eurem Leben, sondern für das, was ihr wollt, nämlich am Schluss Geld machen. Weil das so ist, muss man sich Grenzen setzen. Man muss, und für mich ist zum Beispiel, ich habe ein Smartphone, ich brauche das so, ich brauche es viel und für wichtige Sachen, die ich nicht könnte anders machen, aber mein Smartphone kann ich zum Beispiel auch am Arbeitsplatz lassen und wenn ich daheim bei den Kids bin, dann muss ich aber nicht am Handy sein, sondern hier mit den Kids sein. So. Das heisst, sich selber Grenzen setzen sagen und sagen, es gibt Räume, es gibt Zeiten, es gibt Orte, es gibt Momente, es gibt gewisse, keine Ahnung, Gottesdienste, was immer. Es gibt Bereiche, wo ich das nicht brauche und wo ich mich distanziere davon. Das braucht's. Und für die Kinder braucht es einfach unglaublich lang nichts von dem. Ihr müsst keine Angst haben, dass die irgendetwas verpassen. Die effektiven Skills, die man braucht, zum Schluss nicht programmieren und dabei zu sein bei der Technologisierung. Die haben nichts damit zu tun, ob euer Kind ein iPad bekommt oder nicht und kann Videos schauen auf dem Handy oder nicht. Oder ob es Sachen googeln oder was immer. Das ist alles recht, ist ja alles designed, dass Babys damit umgehen können. Das heisst, die werden auch mit 16 noch lernen, mit Google umzugehen. Also, da muss man nicht, um die Skills, muss man sich keine Angst machen, keine Sorgen machen. Man muss sich eher Sorgen machen, ob sie sich als Menschen haben, zu Menschen entwickelt, die mit diesen Tools am Schluss gut umgehen können. Und für das brauchen sie Tools nicht, als erstes. Sie müssen zuerst mal als Menschen heranreifen. Und am Schluss nach, aber eine gewisse Mündigkeitsstufe muss man lernen, mit diesen Sachen umzugehen. So. Also dort würde ich finde, wir sind da alle viel zu naiv. Und mittlerweile gibt es so massenweise Studien, die belegen, es ist destruktiv für die Entwicklung von Geist, von Seele, sogar für die körperliche Gesundheit. Es gibt 100.000 Gründe, warum man zurückhaltend sein soll. Und wenn ihr für euch Kinder wollt, dass sie nicht in so einem immersiven Ding sind, wo sie komplett von dem beeinflusst sind, müssen wir für uns selber die Grenzen vielleicht sogar strenger setzen, als wir eigentlich müssten, damit wir einen Raum können schaffen können, wo Kinder auf eine gesunde Art aufwachsen können mit Technik. Das würde ich sagen.
Danke vielmals, finde ich. Sehr ein gutes Schlusswort. Auch wenn wir haben noch sehr viele Fragen, es tut mir leid, ich kann wirklich nicht mal aufgreifen. Machen es doch so, Oliver ist vielleicht noch ein Moment da, wenn du einen hast und denkst, hey, das muss ich wirklich jetzt noch fragen. Da ist vielleicht noch direkt auf ihn zugehen.
Ja.
Merci vielmals, du hast uns da einen Horizont auf da, einen kleinen Blick gegeben. Und sonst dürft ihr gerne eben, einerseits mit dem QR-Code, den Film anladen, den schauen, wie gesehen, nicht weiterschicken, gerne wieder löschen. Andererseits ist ein zweiter Link dabei. Das ist auch spannend. Der Hartl hat kürzlich gerade einen TED-Talk dazu gemacht. Zu dem Thema macht KI uns gleich überflüssig. Das ist, gibt nur 10 Minuten, kann man auch noch anschauen. Es gibt eine spannende Ausgangslage, zum miteinander diskutieren, das Thema vertiefen. Kann ich sehr empfehlen. Merci, dürfen wir auf das zurückgreifen. Merci, bist du mit deiner Family heute Morgen hierher gekommen. Komm, wir geben Oliver mal einen herzlichen Applaus.
Merci.
Danke vielmals.
Ja, merci für die Einladung. Ich bin gefreut.
Hoffe, es ist uns gelungen, euch so ein bisschen Rundumschlag, einen kleinen Einblick zu geben in das Thema KI. Was steckt da hinten dran? Es ist zum Teil auch schnell gegangen, ist uns bewusst. Wir haben vielleicht ein bisschen Horizont aufgetan, vielleicht noch ein paar Sachen angestossen. Du darfst gerne noch weiterlesen, weiterfragen, weiterreden. Was mir auch wichtig ist, dass in der Botschaft, die Oliver euch gebracht, auch überkommt, am Schluss können wir den Menschen nicht ersetzen. Am Schluss hat Gott einen guten Plan mit uns Menschen. Und das finde ich schön an der Bibel. Am Schluss wird die Offenbarung gehört, wie du es gesehen mit der neuen Welt. Am Schluss, so wie uns die Gesellschaft und die Zeit düster dünkt und man denkt, oh, was kommt noch alles. Wir wissen, am Schluss hat Gott das letzte Wort, wenn wir eine Menge schon wegreden. Wir wissen, dass wir durch unseren Glauben Zugang haben. Das ist eine Hoffnung, das ist ein fester Halt. Und ich möchte dich heute Morgen auch herausfordern und fragen, wo bist du selber unterwegs in deinem eigenen Leben? Vielleicht merkst du, dass dir die Grundlage vom Glauben, die Sicherheit selber auch fehlt. Und das sagen, sind wir als Kirche unterwegs und wir sagen, wir brauchen einander als Menschen, für miteinander in Beziehungen zu leben, Feedback zu geben, zu ermutigen, zu tragen, aber auch füreinander zu helfen, immer wieder in die Abhängigkeit hineinzukommen von dem Gott von allen Göttern, von dem Herr von allen Herren, weil wir merken, das ist ein fester Halt, das ist eine feste Zuversicht, das ist eine unglaubliche Hoffnung, die alles übersteigt, ist da. Und wenn du mehr von dem möchtest erfahren, darfst du schon gerne auf uns zukommen. Darfst du schon nächsten Sonntag wieder hineinschneien. Du bist herzlich willkommen. Wir sind offene Gruppe und Gemeinschaft, wo wir miteinander uns wieder ausstrecken möchten, den Gott besser lernen zu können, weil wir hier entdeckt, da ist so viel Hoffnung. Und wir möchten gerne, dass du mit Hoffnung heute heimgehst und nicht mit einem düsteren Bild, von jetzt geht alles zu Grund. Sondern egal was ist, wir wissen, es kommt gut am Schluss. Und das wünsche ich euch von Herzen. Seid gesegnet.